Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Bisher haben Gentechnikfirmen im Agrarbereich immer behauptet, man könne bei Pflanzen gar nicht nachweisen, ob neuere Gentechnik eingesetzt wurde oder nicht, das sogenannte Genomediting. Das scheint sich jetzt zu ändern und wir berichten gleich darüber. Außerdem geht es darum, ob Verbraucher das Recht haben zu erfahren, welcher Bauer wie viele Pestizide ausbringt. Es geht heute also um sehr viel Landwirtschaft, auch sehr grundsätzlich. Denn im Moment ist dort Zwietracht gesät. Wer Zwietracht sät, wir wissen es, wird Streit ernten. Und so viel ist tatsächlich klar. Bei der sogenannten Zukunftskommission Landwirtschaft wird es wohl hart zur Sache gehen. Die Bundesregierung hat sie eingesetzt, weil Landwirte und Umweltschützer sich permanent in die Wolle geraten. Die Umweltschützer wollen weniger Pestizide und mehr Insektenschutz, Tierschützer schärfere gesetzliche Vorgaben für die Tierhaltung und die Landwirte sagen, das ist teuer, das bezahlt uns niemand. Von den kleineren Bauern, von denen immer mehr aufgeben, mal ganz zu schweigen. Die Regierungskommission soll ähnlich wie die Kohlekommission in einer aufgeheizten Situation einen Kompromiss finden und zwar bitte ziemlich schnell. Jule Reimer aus unserer Redaktion ordnet das jetzt für uns ein. Frau Reimer, wer sitzt denn überhaupt drin in dieser Zukunftskommission?
Die sich eben heute trifft, ja, das sind 32 Mitglieder, Bauernverbände, Umweltschützer, Handel, Industrie und Wissenschaft. Und sie sollen ein neues Leitbild entwerfen für die deutsche Landwirtschaft. Sie haben die Ansätze ja bereits geschildert. Welcher Einsatz von Pestiziden, welche Form von Tierhaltung, wie viel Wasserschutz, ja, wie streng sollen die Regeln für neue Formen von Gentechnik ausfallen?
Und wie funktioniert diese Kommission formal?
Geleitet wird sie von Peter Strohschneider. Das klingt jetzt erstmal interessant. Das ist nämlich ein Spezialist für das Mittelalter. Der hat seinerseits als Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft schon gewirkt. Und zwei Fragen muss er klären. Lässt sich überhaupt eine gemeinsame Ausgangsposition über den Zustand der Landwirtschaft finden? Also zum Beispiel sind wir uns einig, dass die Artenvielfalt beeinträchtigt ist und welche Arbeitsziele vielleicht auch konsensfähig sein könnten?
Und da habe ich es ja gerade schon angedeutet, die Gräben sind sehr breit, oder?
Ja, sagen wir mal so, das Wort Nachhaltigkeit, das nutzen eigentlich alle. Nur wenn es dann konkret wird, dann geht es auseinander im Bereich Ackerbau, wer den Umweltverbänden der radikale Ökolandbau am liebsten. Die Industriehersteller von Pestiziden und Dünger warnen vor bis zu 50% Produktionseinbruch in diesem Fall. Wir haben das mal recherchieren lassen. Das bundeseigene Thünen-Forschungsinstitut sagt, Ökolandbau hat eine Ertragsminderung -20% im Vergleich zum konventionellen Landbau. Die Bioverbände sagen dann ihrerseits als Argument, ihr Saatgut sei dafür robust, dagegen Schädlingsbefall. Und im Bereich der Tierhaltung geht es natürlich um die Frage, wer würde einen Stallumbau finanzieren, eine Tierwohlabgabe. Da sagen die Verbraucherschützer, Tierwohl ist wichtig, aber nicht über eine Tierwohlabgabe. Und die Bauern sagen, naja, die Ställe sind doch offiziell genehmigt worden und wir können das nicht bezahlen. Und dann gibt es noch die EU-Agrarsubvention. Die Hälfte des Geldes in diesem Bereich kommt ja von der Europäischen Union und da kommt es auch auf die Rahmenbedingungen an.
Und die Rahmenbedingungen ändern sich ja auch ein bisschen. Da gibt es neue Vorgaben oder soll es neue Vorgaben geben. In welche Richtung gehen die?
Genau, die EU muss da auch Entscheidungen treffen, beziehungsweise die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und das Parlament. Die Kritiker sagen, die Europäische Union gießt da mit der Gießkanne über große Höfe das Geld aus, ohne größere Auflagen. In Deutschland bekommt jeder Bauernhof um die 280, 300 Euro pro Hektar. Und ja, der Vorschlag der EU-Kommission war jetzt, dass 40% dieser Mittel für Klimaschutzmaßnahmen gebunden sein müssten, dass es auch eine Subventionsobergrenze für große Höfe zum Beispiel geben sollte, eine Bindung an die Zahl der Arbeitskräfte. Außerdem gibt es die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie auf EU-Ebene, die interessanterweise bei der EU-Gesundheitskommissarin angesiedelt ist, nicht im Agrarressort. Und die sagt, wir wollen eine Halbierung des Pestizid- und Düngereinsatzes bis zum Jahr 2030. Ein Tierwohlzeichen. Die Agrarminister sind davon noch nicht überzeugt. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner nicht. Und ja, andererseits hat sie ja die Ministerin angekündigt, im Oktober müsse man doch erste Weichen stellen, wie in den nächsten 7 Jahren das Geld in der EU ausgegeben wird.
Wie einig sind sich denn die Bauern?
Die sind sich auch nicht richtig einig. Der Deutsche Bauernverband ist ja traditionell der Hauptverband gewesen, dem fast alle Landwirte angehörten, große wie kleine. Dann bildete sich vor 3 Jahrzehnten die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Das ist so eine kleine Opposition aus kleineren Höfen, die wahlweise bio- oder auch konventionell wirtschaften, aber sich diesem Dogma wachsen oder weichen nicht beugen wollten. Der Deutsche Bauernverband hat in den letzten Jahren auch einen Teil der Milchbauern verloren, weil er sich für die Abschaffung der Milchquote stark gemacht haben. Die Milchbauern profitieren jedoch nicht von den anderen Brüsseler Milliarden. Ja, und dann gibt es die neue Protestbewegung Landschaft Verbindung, die die großen Traktoren-Demos im Herbst gemacht hat. Und die sind sehr inhomogen. Da sind kleine und große Schweinehalter, Milchviehhalter dabei.
Also das wird sehr spannend, wie das weitergeht. Danke, Jule Reimer. Und wir bleiben bei der Landwirtschaft. Viele Verbraucher wollen gerne wissen, ob in Lebensmitteln Gentechnik steckt oder nicht. Moderne Gentechnik, das sogenannte Genomediting, das Pflanzen gegen Schädlinge immunisieren kann oder sie weniger empfindlich macht gegen Trockenheit. Die Nutzpflanzen seien, sagt die Industrie, in der Regel nicht von den ursprünglichen, nicht von Genmanipulierten zu unterscheiden. Das wiederum hat nämlich den Vorteil für die Konzerne, die das entwickelt haben, dass sie nicht unter das geltende EU-Recht fallen, also nicht reguliert werden können. Jetzt aber sagt der Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, solche gentechnischen Veränderungen sind nachweisbar und damit könnte man Importe von neuen Gentechnikpflanzen verhindern. Die neue Nachweismethode wird heute in der Fachzeitschrift Foods veröffentlicht. Daniela Siebert berichtet.
Die US-amerikanische Firma Cibus hat einen Raps entwickelt, der gegen 2 bestimmte Herbizidvarianten resistent ist. Dafür kam unter anderem eines der neuen gentechnischen Verfahren zum Einsatz, das anders als frühere Verfahren kein Fremdmaterial mehr in der veränderten Pflanze hinterlässt, was mit gängigen Prüfverfahren leicht aufgespürt werden konnte. Dieser Raps ist in der EU nicht zugelassen. Gleichwohl sorgt man sich beim Verband Lebensmittel ohne Gentechnik, gentechnisch veränderte Produkte wie dieser Raps könnten hier in den Nahrungs- und Futtermitteln landen. Der Verband, abgekürzt VLOG, vergibt das Siegel ohne Gentechnik. Er vertritt mehr als 700 Lebensmittelhersteller, Händler und Lizenznehmer des Siegels. Geschäftsführer Alexander Histing.
Auch schon in der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Produkte, die in Europa keine Zulassung haben, dann trotzdem illegal in zum Teil geringen Spuren aufgetaucht sind durch den Import. Waren wie Raps, die werden in großen Schiffen gehandelt und dann kann es leicht mal zu Verunreinigungen kommen. Und um auch die auszuschließen, ist es dann immer wieder gut, dann auch per Analyse festzustellen, ob die richtige Pflanze dann auch im Schiff vorhanden ist und nicht auch illegale Kontaminationen vorkommen.
Als Konsequenz aus dieser Befürchtung finanzierte der VLOG gemeinsam mit anderen gentechnikkritischen internationalen Akteuren von Greenpeace bis zum neuseeländischen Nachhaltigkeitsrat eine wissenschaftliche Untersuchung mit dem Ziel, solche genveränderten Nahrungsmittel aufspüren zu können. Heute nun veröffentlichen die Wissenschaftler unter Leitung von John Fagan im Fachmagazin Foods die Lösung. John Fagan, ein gentechnikkritischer Biochemiker, der in den USA das private Health Research Institute betreibt, beschreibt die Methode in einem internen VLOG-Video so.
It's a big step for creating better safety and better transparency for humanity.
Das ist ein Riesenschritt für die Sicherheit der Menschheit. Stellen Sie sich Ihren Computer vor, mit einem Dokument, das Sie durchsuchen wollen, ob ein bestimmtes Wort darin vorkommt. Sie geben das Wort ein und drücken auf den Suchbefehl. Dann scannt der Computer das Dokument. Wenn er einen Treffer findet, macht er eine Meldung. Das ist im Wesentlichen, was wir mit dieser Art Test machen. Zur Anwendung kommt bei diesem Nachweis die Polymerase-Kettenreaktion PCR. Ein altbekanntes Laborverfahren, das derzeit auch zum Nachweis von Corona-Infektionen angewendet wird. Fagan und seine Kollegen beschreiben ihre Vorgehensweise detailliert, wie in einem Kochrezept, verbunden mit der ausdrücklichen Einladung an andere Akteure, die Methode zum Aufspüren gentechnisch veränderter Lebensmittel anzuwenden. Gedacht ist dabei vor allem an Lebensmittelüberwachungsbehörden. Auch VLOG-eigene Labore könnten sie in Zukunft anwenden. Mehr noch, die Detektionsmethode sei auf andere, neue gentechnische Veränderungen, etwa durch die bekannte Genschere CRISPR-Cas, anwendbar, schreibt Fagan in seinem Artikel. Entsprechend groß ist die Freude bei seinen Auftraggebern, so sagt Dirk Zimmermann von Greenpeace.
Wichtig ist eigentlich, dass wir im Moment wenig am Markt haben. Das heißt, wir sind jetzt noch an einem Zeitpunkt, wo wir eine Kontrolle, eine Überwachung etablieren können. bevor vollendete Tatsachen hergestellt sind und diese Pflanzen sich dermaßen weit in die Lieferketten ausgebreitet haben, dass ein Zurück nicht mehr möglich ist. Und das ist natürlich bei Gentechnik gerade das Grundproblem.
Auch VLOG-Geschäftsführer Alexander Histing ist begeistert, spricht von einem Meilenstein.
Bisher haben alle Gentechnik-Protagonisten immer behauptet, diese genomeditierten Pflanzen oder auch neue Gentechnik genannt, könne man analytisch nicht nachweisen. Der Test jetzt zeigt, das stimmt so nicht. Auch neue Gentechnik kann nachgewiesen werden. Deswegen sollte sie auch weiterhin reguliert bleiben als Gentechnik, damit sie auch eindeutig gekennzeichnet wird und damit aus der Herstellungskette von ohne genetischen Produkten oder auch Bioprodukten herausgehalten werden kann.
Allerdings gibt es mindestens drei Faktoren, die die Euphorie noch dämpfen könnten. Erstens, das räumt auch John Fagan ein, braucht man gewisse Vorabinformationen, nach welcher Veränderung im Erbgut man sucht. Zweitens ist die Methode auch mit Kosten verbunden. Mit der bisherigen PCR-Technologie könnte das teuer werden, deuten die Wissenschaftler an. Drittens muss die Fachwelt die Validität des Ansatzes, der heute erst publik wird, noch bestätigen. Alexander Histing ist da optimistisch.
Dieser vorliegende Test wurde auch validiert von einem EU-Referenzlabor. Also er funktioniert ganz eindeutig.
Eindeutig auch. Ab heute dürfte die Vehemenz der Diskussion über neue gentechnische Methoden und ihre Nachweisbarkeit ganz sicher an Fahrt gewinnen.
Soweit Daniela Sieber zum möglichen Nachweis von Gentechnik in Pflanzen. Mit dem heimischen Trinkwasser geht's weiter, mit dem ist es nämlich nicht zum Besten bestellt. Vor einem Jahr hat die EU-Kommission Deutschland aufgefordert, etwas gegen den zunehmenden Nitrateintrag zu tun. Der hat mit Düngemitteln zu tun. Zu den Nitraten kommen aber auch noch Pestizidrückstände. Wo genau wie viele Pestizide im Grundwasser nachgewiesen werden, das wird zwar von den Behörden akribisch dokumentiert, es unterliegt aber beispielsweise in Baden-Württemberg der Geheimhaltung. Die Begründung ist der Datenschutz, der nämlich auch Landwirte schützt. Der Zweckverband Landeswasserversorgung und der Naturschutzverband NABU haben genau gegen diese Praxis geklagt in 3 Fällen und dabei wohl Recht bekommen. Das Ergebnis oder die Ergebnisse wurden im Stuttgarter Landtag soeben vorgestellt. Thomas Wagner ist vor Ort. Wie sieht's jetzt aus? Geht Verbraucherschutz vor Datenschutz?
Ja, genau so ist es. Und das war eine schwierige Abwägung, denn auf der einen Seite gab es natürlich Argumente der Agrarverwaltung in Baden-Württemberg, die gesagt hat, nein, wir rücken die Daten nicht aus. Zum Beispiel würden da Betriebsgeheimnisse der betroffenen Landwirte bereitgestellt. Das sei unzulässig. Datenschutzrechtliche Argumente wurden ins Feld geführt. Letztendlich hat man sich auf Paragraph 11 des bundesweit geltenden Pflanzenschutzgesetzes gestellt, wo genau solche Dinge auch festgeschrieben sind. Aber es gibt eben auch Europarecht, und das ist die Europäische Pflanzenschutzzulassungsverordnung. Und da steht eben drin, dass Bürgerinnen und Bürger durchaus Recht haben auf diese Pestiziddaten. Das ist festgeschrieben dort. Und das hat bei allen 3 Urteilen den Ausschlag gegeben und dann auch zu dieser Abwägung geführt, dass eben Verbraucherschutz tatsächlich Vorrang genießt, sagt Stefan Brink, der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg.
Hier im Bereich der Umweltinformation gibt es ganz klare rechtliche Vorgaben, europarechtliche Vorgaben, die zum Teil, auch das haben wir erwähnt, national schlecht umgesetzt sind, die ganz eindeutig das Prä für den Informationszugang geben. Ich kann als Datenschützer mit dieser Situation sehr gut umgehen. Und das ist auch gesetzlich geregelt, dass zum Beispiel, dass es bestimmte Grenzen gibt, dass Kleinbetriebe nicht namentlich erwähnt werden müssen. Überhaupt kein Problem, das regelt man. Aber deswegen sozusagen den Informationszugang an sich ausschließen zu wollen, ist das vollkommen falsche Signal.
Also in 3 Urteilen wurde das bestätigt. 3 weitere Klagen übrigens hängen noch an.
Es hört sich ein bisschen so an, als hätte das jetzt eine grundsätzlichere Bedeutung, diese 3 Urteile.
Das ist wohl so, und zwar nicht nur bundesweit, sondern europaweit, denn es ist eigentlich kein Fallbeispiel bekannt, wo irgendwo in Europa es gerichtlich notwendig ist, diese europäische Richtlinie, die da eben die den Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger in Sachen Pestizide festschreibt, wo das also gerichtlich durchgesetzt werden musste, sagt Johannes Enzler, er ist Landesvorsitzender des Umweltverbandes NABU.
Also aus unserer Sicht ist es eindeutig eigentlich eine Musterklage, weil es in dieser Form, jedenfalls unseres Wissens nach, bisher nirgendwo in Europa mal ausprobiert wurde, das durchzufechten. Und alle schauen da sehr, sehr gespannt auf Baden-Württemberg, auch auf das, was eine grün geführte Landesregierung zu diesem Thema macht. Ich habe in Einzelfällen gehört, zum Beispiel aus Bayern oder auch aus Brandenburg, wo dann über das Nachbarschaftsrecht gegangen wurde. Also dass sozusagen jemand, der an so eine Fläche angrenzt, dann diese Frage gestellt hat, da soll es wohl besser geklappt haben. Aber die Gerichte sagen ja eigentlich, es ist in jeder Mann oder jeder Frau Recht, dieses Informationsrecht.
Über die Pestizide, und zwar geografisch aufgedröselt, je nach entsprechendem Landwirt.
Warum ist das denn eigentlich für die Naturschutzverbände, aber auch für die Wasserversorgungsunternehmen so wichtig, genau zu wissen, wo wie viel Pestizid ins Grundwasser eingetragen wurde?
Ja, die wollen natürlich eine exakte geografische Korrelation herstellen zwischen zum Beispiel Flächen, wo bestimmte Pestizide, sei es qualitativer Art oder eben bestimmte häufige Pestizide, häufig in quantitativer Hinsicht eingesetzt worden sind. Dann, wenn da zum Beispiel dann eklatant dort ein Insektensterben zu beobachten ist, dann kann man da eine Korrelation nachweisen. Und für die Landeswasserversorgung war es insofern wichtig, weil solche Pestizide eine sehr starke Langzeitwirkung haben. Also die schädigen das Trinkwasser nicht nur über Jahre oder sondern sogar über Jahrzehnte hinweg, sagt Friedrich Haag, der ist Geschäftsführer der Landeswasserversorgung Baden-Württemberg.
Wir waren über dem Grenzwert Ende der 80er Jahre, da kam dann eben dieser Grenzwert mit der Trinkwasserverordnung und wir ermessen heute noch in einigen unserer Rohwasserressourcen Grenzwertüberschreitungen. Das ist über 30 Jahre her, dass Atrazin verboten wurde und wir sind immer noch über dem Grenzwert. Deswegen darf uns sowas nicht nochmal passieren. Wir müssen das aus diesem Vorsorgegrundsatz heraus erkennen, bevor wir einen Grenzwert überschreiten. Und dazu brauchen wir eben zwingend die Emissionsdaten. Wir müssen wissen, was wird angewendet. Dann können wir danach suchen, ist davon was im Rohwasser. Und wenn Auffälligkeiten da sind, dann in Benehmen mit den Behörden zu sagen, Leute, das sollte tunlichst in Wasserschutzgebieten nicht mehr gespritzt werden.
Ja, also am Beispiel des Maispestizides Atrazin hat der Geschäftsführer da aufgezeigt, wie wichtig es eben ist für Landeswasserversorgungsbetriebe, dass man auch regional aufgedröselt weiß, wie hoch sind die Pestizide, wo genau.
Thomas Wagner, vielen Dank für die Einordnung dieser drei Urteile heute. Eigentlich ist der Kohleausstieg in Deutschland unter Dach und Fach, zumindest weitgehend. Der Bundestag hat das Ausstieggesetz verabschiedet und damit ist klar, nach und nach gehen die Kraftwerke vom Netz. Aber ist es in Ordnung, dass die Betreiber der Kraftwerke Geld dafür bekommen, dass sie ihre Blöcke früher vom Netz nehmen und ihren Tagebau stilllegen? Lassen sich die Kohlebetreiber etwa durch Entschädigungen den Ausstieg vergolden? Im Wirtschaftsausschuss des Bundestages heute werden die Kritiker ihrem Unmut Luft machen. Angela Ulrich.
Oliver Krischer ist empört. Der Vize-Fraktionschef der Grünen im Bundestag hält die geplanten Entschädigungszahlungen für Kohlekraftwerksbetreiber für viel zu hoch. Das sei völlig daneben, sagt Krischer wütend.
Denn die Anlagen sind größtenteils längst abgeschrieben, haben über Jahrzehnte Milliarden für die Betreiber verdient. Und deshalb wäre das alles auch ohne Entschädigungszahlung gegangen.
Es geht um insgesamt rund 4,35 Milliarden Euro. Diese Summe sollen die Kraftwerkseigner RWE und LEAG bekommen. 2,6 Milliarden die RWE, 1,75 Milliarden der Lausitzer Energieversorger. Das alles steht in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag, der noch durch den Bundestag muss. Außerdem Details zum Abschaltplan der einzelnen Kraftwerke. Darum geht es heute im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sieht die Kritik an den großzügigen Entschädigungs gelassen.
Die Vereinbarung mit den Kraftwerksbetreibern war wichtig und richtig, denn es geht um Arbeitsplätze, es geht um individuelle Schicksale. Und wir haben uns vorgenommen, dass der Strukturwandel nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird.
Allerdings hat sich in den letzten Monaten eine Menge geändert auf dem Energiemarkt. Durch den Emissionshandel sind die Preise für CO2 ordentlich gestiegen, sagt Patrick Reichen vom Think Tank Agora Energiewende. Dadurch seien vor allem Braunkohlekraftwerke nicht mehr wirtschaftlich und wären in den nächsten Jahren eh stillgelegt worden.
Und wenn Sie da noch richtig Geld bekommen, dann ist das eigentlich on top. Sie hätten es nicht gebraucht.
Im Vertrag steht zudem, dass die Energieversorger sich verpflichten, nicht gegen den Ausstieg zu klagen, also Rechtsfrieden auf Kosten der Steuerzahler? Im Grunde geht es genau darum, sagt Patrick Reichen von Agora Energiewende.
Wir zahlen Geld dafür, dass die Kohlekraftwerksbetreiber beim Kohleausstieg mitmachen und nicht auf die Barrikaden gehen, womöglich Klagen einreichen und sich das jahrelang hinzieht.
Noch muss auch Brüssel grünes Licht für die Entschädigungszahlungen geben. Der Ökostromanbieter Greenpeace Energy hat Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Der Vorwurf: Wettbewerbsverzerrung.
Und der Wirtschaftsausschuss des Bundestages, der debattiert heute um die Entschädigungen, die genannten für Betreiber von Kraftwerken.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Gefüllte Pasta selbst herzustellen, das haben in Corona-Zeiten vielleicht der ein oder andere probiert. Es erfordert aber Zeit und auch Fingerspitzengefühl. Deutlich schneller geht es mit frischer Pasta aus dem Kühlregal. Die muss man dann einfach nur ein paar Minuten im Wasser ziehen lassen. Doch können diese Fertigprodukte auch kulinarisch mithalten? Die Stiftung Warentest hat ihre professionellen Verkoster zu Tisch gebeten. Es gab Tortellini mit Ricotta und mit Spinat, mit Käse oder Fleischfüllung. Und es gab durchaus gute Bewertungen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Tortelloni sind gefüllte Nudeln. Natürlich könnte man auch Teigtaschen dazu sagen. Doch das klingt weniger nach Bella Italia. Weshalb viele der untersuchten Pastaprodukte mit ihrem Namen oder auf der Verpackung schon recht italienisch daherkommen. Tortelloni sind übrigens die größere Variante der Tortellini. Die Stiftung Warentest untersuchte 19 Produkte aus dem Kühlregal mit unterschiedlichen Füllungen. In der sensorischen Beurteilung, hier geht es um Geschmack, Geruch und Mundgefühl, konnten einige durchaus überzeugen. Beispielsweise Tortelloni mit Ricotta-Spinatfüllung. Warentesterin Nicole Merbach.
Weil sie besonders aromatisch und würzig waren, weil beispielsweise die Füllung auch sehr cremig noch schmeckte. Aber etwa die Hälfte der Produkte hat nur die Note befriedigend, ist also durchschnittlich. Da haben wir beispielsweise festgestellt, dass man die Ricotta-Note gar nicht gefunden hat. Ricotta ist ein sehr dezenter Käse, aber bei einem Ricotta-Spinat-Tortelloni sollte ich den Ricotta zumindest irgendwie wahrnehmen können.
Bei den Tortelloni mit Käse- oder Fleischfüllung schnitten geschmacklich sogar 8 von 10 Produkten mit gut ab. Den Warentestern war wichtig, dass Teig und Füllung ausgewogen miteinander harmonieren, was besonders bei Ricotta-Spinat-Produkten nicht immer der Fall war. Bei der Untersuchung der Füllungen fiel auf, dass sie nur etwa zur Hälfte aus den Zutaten bestehen, die beworben werden. Vor allem Gewürze dominieren und auch andere Füllstoffe.
Wir haben in der Bewertung bei den Produkten, die Pflanzenfasern wie Bambus verwenden, tatsächlich auch einige Punkte abgezogen, weil wir sagen, wenn Tortelloni sich als traditionell präsentieren, dann erwarten die meisten Verbraucher sicherlich nicht, dass auch Pflanzenfasern mitverarbeitet wurden.
Im Labortest fielen 3 Produkte negativ auf, allesamt mit Ricotta-Spinatfüllung. 2 davon waren mit Keimen belastet, unappetitlich, doch werden sie in der Regel in heißem Wasser abgetötet. Und bei den Tortelloni Italiano Premium von Lidl wurde ein viel zu hoher Chloratanteil nachgewiesen. Ein Schadstoff, so Nicole Merbach.
Es kommt sehr wahrscheinlich über den Einsatz von gechlortem Wasser. Die Mengen waren so hoch, dass das Produkt mangelhaft ist. Vor allen Dingen Personen, die Probleme mit der Schilddrüse haben, sollten keine hohen Mengen Chlorat aufnehmen. Dann könnten ihre Probleme größer werden, denn Chlorat hemmt die Aufnahme von Jod im Körper.
Durchweg gute Bewertungen bekamen Bioprodukte. Hier müssen mindestens 95% der Zutaten aus ökologischem Anbau stammen, sagt Nicole Merbach. Und natürlich gehe es auch um eine artgerechte Tierhaltung.
Denn nur diese enthalten auch Bio-Eier. Bei allen anderen haben wir Unusoni Eier aus Bodenhaltung gefunden und die sind natürlich aus Tierwohlsicht bei Weibern nicht das Beste, was man tun kann.
Vorne in der Untersuchung lagen beispielsweise Tortelloni von Rewe, und zwar unabhängig von der jeweiligen Füllung der Teigtaschen. Bei der Ricotta-Spinat-Variante erhielten zudem Hilcona-Produkte gute Bewertungen. Und noch eines fiel auf. Das Unternehmen Steinhaus bekam nicht nur für ein Pasta-Produkt unter eigenem Namen eine gute Bewertung, sondern ebenso für weitere Tortelloni, die allerdings als Eigenmarken in Discountern verkauft werden, etwa bei Aldi. Wer das weiß, so die Stiftung Warentest, kann hier durchaus Geld sparen.
Ein Beitrag, der etwas hungrig macht. Die Informationen am Mittag, die ergänzen und schreiben fort, was wir gerade besprochen haben, die Reform der Landwirtschaft. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.